HR3. Bärbel Schäfer live. Das Buchmesse-Spezial mit der weißen Nana Bettina Landgrafe.
Ich halte das zweite Buch des heutigen Sonntagmorgens in der Hand und sitze einer strahlenden Frau gegenüber, die, wie spreche ich Sie eigentlich richtig an, Bettina Landgrafe? Haben Sie als Königin einen besonderen Namen, wie ich Sie ansprechen muss? Denn Sie sind ja die Königin der Ashanti, die weiße Nana.
Ja, das ist richtig. Also in Ghana würden Sie Nana zu mir sagen.
Nana. Mhm. Was ist Ihnen denn lieber?
Na, Bettina ist schon in Ordnung.
Bettina ist schon in Ordnung. Wir sitzen hier ja zusammen, weil eine Reise nach Ghana Ihr Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Ja. Was war denn der Anlass, vor 10 Jahren das erste Mal in dieses wunderschöne Land zu reisen?
Also ich bin ja von Beruf Kinderkrankenschwester und ich habe einfach gedacht, mit so einem medizinischen Beruf, da kann ich gut helfen, weil der Mensch ist rein anatomisch betrachtet auf der ganzen Welt gleich. Und ich habe einfach gedacht, mit dem Beruf könnte ich helfen und bin so das erste Mal nach Ghana gereist, in eine kleine Buschklinik und bin dann dort von der Realität im Prinzip eingeholt worden. Also ich hatte es mir anders vorgestellt, dass die Umstände...
Was dachten Sie denn, was Sie dort tun würden? Das, was der Alltag auch in Ihrem Hagener Krankenhaus dann wäre?
Ja, also ich habe schon gewusst, dass natürlich die Umstände ganz anders sind, aber dass es dann da gar nichts gibt, überhaupt nichts, also noch nicht mal eine Basisversorgung an Medikamenten, dann nützt einem auch die beste Ausbildung nichts, wenn man gar nichts für die Patienten medikamentös oder in der Behandlung tun kann, außer anwesend zu sein mit seinem Wissen. Und das hat mich schon sehr schockiert am Anfang.
Sie haben die Ärmel hochgekrempelt, Sie haben dann dort gearbeitet. Und können Sie sich noch an diesen Moment erinnern, als Sie das erste Mal in Accra dann mit dem Flieger gelandet sind und das erste Mal so afrikanischen Boden betreten haben?
Ja, also im Flugzeug war es schon so, dass man in Afrika war, weil das ganze Flugzeug voller kleiner Kinder war. Also jede Familie hat irgendwie mindestens 2 Kinder dabei. Und ich bin ausgestiegen und war mittendrin, weil der Flughafen damals noch eher... ja, so eine kleine Baracke war, also ein Gebäude. Und ich bin ausgestiegen und diese Gerüche, es hat ganz anders gerochen. Es war wahnsinnig heiß. Im Flugzeug war es kalt und dann ist das wirklich so, als ob einem einer mit der Bratpfanne einen vor den Kopf haut.
In Ihrem Buch schreiben Sie, es ist, als wenn man so einen warmen Waschlappen ins Gesicht bekommt.
Aber richtig
so
mit...
So ist es tatsächlich, wie eine Wand.
Ja, wie eine Wand, die auf einen zukommt und völlig andere Stimmen. Kaum einer sprach für mich erkennbar jetzt Englisch, Stammessprachen. Die Frauen haben sich dann im Flugzeug gleich aus dem Flugzeug rausgekommen, Baby auf den Rücken geschnallt mit den Tüchern und als sie dann draußen waren, haben sie sich begrüßt mit diesem typischen Handschlag, den man in Ghana macht. Es war eine Trommlergruppe.
Wie geht der denn? Können wir den hier beschreiben im Radio?
Ja.
Wir haben eine Webcam, aber...
Man gibt sich die Hand.
Ja. Also dann, so, als würden wir uns jetzt
genau,
die Hand vielleicht ineinander
schlagen. Und dann macht man so eine Faust.
Ja, jetzt krabbeln Sie mit Ihrer Hand um meinen Daumen, ja?
Genau, und dann so. Und dann schnippt man mit den Fingern, mit den Mittelfingern aneinander.
Okay. Heißt aber auch Hallo oder Guten Tag. Oder
ja, heißt auch Hallo, aber ist so typisch. Typisch ghanaisch, genau.
So, alle werden abgeholt, alle kommen raus und Sie stehen da mit Rucksack und Koffer und keiner da.
Und keiner da. Und dann ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, es war ja schon dunkel und man weiß ja so, in diesen Ländern hört man immer, man soll also bei der Dunkelheit so ein bisschen vorsichtig sein. Es wurde 8 Uhr, es wurde 9:30 und kein Mensch hat mich abgeholt. Und dann
Sie mit Ihren langen blonden Haaren als einzige Weiße da auf dem Flughafen?
Ja, mittlerweile. Also im Flugzeug waren noch ein paar andere Weiße, aber die hatten sich organisiert und sind abgeholt worden. Und ja, ich stand dann da und dann habe ich das gemacht, was ich sonst auch immer mache, Initiative ergriffen und habe einen Taxifahrer angequatscht. Also ich bin natürlich vorher auch angeredet worden, ob ich nicht mitfahren will, ob ich ein Taxi brauche, habe ich immer abgeblockt. Und habe gesagt, naja, jetzt kommst du auch nicht weiter. Und habe ich einen angesprochen. Diese Taxis haben da gelbe Kotflügel, das wusste ich.
Ja, muss man aufpassen, es gibt nämlich falsche Abholer.
Richtig,
ja?
Genau. Da hatte ich auch Angst vor. Und dann habe ich gedacht, noch, der sieht irgendwie nett aus, so mit meiner Menschenkenntnis aus dem Krankenhaus. Und dann habe ich ihm gesagt, wo ich hin muss. Dann bin ich da eingestiegen. Ja, und dann ging es los. Und dann hat es nur ganz kurz gedauert und dann war ich schon hin und weg.
Was hat Sie denn so berührt?
Die Art und Weise, wenn Sie völlig fremd sind irgendwo. Ich habe auch sehr gut Englisch gesprochen, aber wie gesagt, die Stammessprachen leben da fort. Mein Taxifahrer sprach so gebrochen Englisch, also die Basics. Und der hat sich rührend um mich gekümmert. Der kannte mich ja gar nicht. Und ich ihn ja auch nicht.
Ist das das, was im Buch auch eben immer wieder auftaucht bei Ghanaern? Ist es so... Ihr Problem wird das Problem desjenigen, den Sie damit konfrontieren. Und dieser Taxifahrer, obwohl er auch nicht wusste, wo Sie genau hinwollten, beide also etwas ahnungslos, hat sich so engagiert. Merken Sie das eben heute noch?
Immer.
Dass das anders ist als bei uns?
Ja, es ist völlig anders. Der hat mich quasi fast in seine Familie aufgenommen und jetzt war es sein Ziel, dass er mich dahin bringt, sicher, wo ich hin möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ich vorher hier und auch bei anderen Reisen so noch nicht erlebt habe.
Aber wenn man aus einem geordneten Land, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kommt, ja, Pünktlichkeit, man sagt, man soll abgeholt werden, man wird abgeholt, man hat eine Adresse, wo man hinfährt, sind das ja lauter Unzulänglichkeiten gewesen, die sich vielleicht später auch nochmal wiederholen, mit denen sie ganz entspannt umgehen können. Darüber werden wir gleich noch reden, denn die beeinflussen ihren Alltag und ihre Organisation, die sie gegründet haben, Madamfo, ich spreche das richtig aus?
Madamfo? Ja,
madamfo-ghana.de kann man auch nochmal anschauen jetzt, während der nächste Song läuft und dann reden wir beide weiter. Ja, Tiere auf der Fahrbahn sind wahrscheinlich ganz normal in Ghana, ja, das ist für Sie nichts Besonderes, keine Verkehrsmeldung wert wahrscheinlich. Ich freue mich, dass Sie zu Gast sind, denn Ihr Lebensmittelpunkt hat sich ein bisschen geteilt. Es ist auf der einen Seite Hagen, ja, und auf der anderen Seite Ghana, wo Richtig. Sie mittlerweile sehr, sehr engagiert sind. Wie bekommt man denn diesen Spagat zwischen zwei Welten hin?
Also am Anfang ging es relativ einfach, weil es ja so ein bisschen einen Urlaubscharakter hatte. Nach und nach wird es natürlich immer schwieriger, vor allen Dingen, weil ich ja sehr viel Zeit in Ghana verbringe und einfach viele Dinge, die ich dort schätzen gelernt habe, die ich dann hier nicht mehr habe und umgekehrt. Also ich habe mich daran gewöhnt, kein Wasser zu haben, keinen Strom zu haben. Das ist natürlich schön, wenn ich dann hier hinkomme, aber ich nehme das überhaupt nicht mehr so als selbstverständlich. Und wenn dann ich mal Besuch kriege von Freunden und ich frage, willst du was trinken? Und dann habe ich aber nur Wasser aus dem Hahn, weil das für mich so normal, sagen die, oh, hast noch nicht mal Sprudel da? Ich sage, ja, aber das kann man ja trinken. Also das sind so normale Alltagsbeispiele. Es wird einfach immer schwieriger, von dort nach hier zu kommen und diese Ansprüche, die wir haben, so mitzumachen. Das ist nicht mehr meins. Und
also all das, was für uns selbstverständlich ist, tatsächlich den Kühlschrank zu öffnen, in den Supermarkt mittlerweile ja fast bis 22 Uhr fast alle geöffnet, dann zu sehen, an die Tankstelle zu fahren, Licht anzuschalten, all das ist für Sie jetzt mittlerweile etwas, was Sie auch als was Besonderes sehen?
Ja, ich schätze das, wirklich. Also vor allen Dingen auch an die Tankstelle fahren, weil wir in Ghana ganz häufig es auch haben, dass es gar kein Benzin gibt und da müssen wir so explizit planen, um überhaupt unser Projektgebiet zu erreichen und manchmal echt mit dem letzten Tropfen. Hier fährt man einfach hin und man hat es dann.
Wie ist denn Ihre Rolle in Ghana? Sie waren dort für einen begrenzten Zeitraum, haben in einer Buschklinik geholfen. Das Land hat Sie so sehr fasziniert, so sehr in den Bann genommen, dass es eigentlich Ihr Herz erobert hat. Mittlerweile haben Sie eine Organisation gegründet, Madamfo Ghana, also Freund Ghanas heißt das übersetzt, um den Ghanaern zu helfen. Aber was ist jetzt Ihre Aufgabe und wo sind Sie genau tätig?
Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich ein Transmitter zwischen Ghana und Deutschland bin. Also meine Position ist einfach zu vermitteln, die Projekte, die wir in Ghana eben durchführen, das machen alles einheimische Mitarbeiter. Ich bin die einzige Weiße, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die Ghana ihr eigenes Land selber aufbauen sollen. Und meine Rolle in dem Ganzen ist eben, die Projekte zu vermitteln, den Paten hier vorzustellen, die Informationen bereitzustellen und einfach Dinge, die in Ghana täglich, alltäglich sind und ganz normal für uns zu übersetzen, weil viele Gebräuche, Abläufe verstehen die Sponsoren hier nicht oder die Paten für die befreiten Fischerkinder zum Beispiel. Also meine Rolle ist so der Transmitter zwischen da und hier.
Nun gibt es ja viele große Organisationen, die auch in Ghana oder in anderen afrikanischen Ländern dann tätig sind. Warum haben Sie nicht einfach dort in dieser Buschklinik gereist und gesagt, gut, ich habe diese Missstände gesehen, ich habe Kinderarbeit gesehen, ich habe Frauen, Männer, Kinder gesehen, die überhaupt gar keinen Zugang zu einer medizinischen Versorgung haben. Lepra ist ein ganz großes Thema in der Region, in der Sie tätig sind. Da sind große Organisationen schon vor Ort. Warum muss ich, Bettina Landgrafe, noch etwas verändern? Was können Sie denn verändern?
Es ist so, dass in der Region, wo ich angefangen habe, gibt es keine große Organisation. Und auch in den anderen Regionen, da wo wir sind, da ist niemand anderes. Man kann ja auch nicht überall sein. Und es war so, dass mein erstes Engagement gekommen ist durch die Einheimischen in dem Dorf, in dem ich eben gearbeitet habe. Habe ich einen Mann kennengelernt, Emmanuel Stevenson, der jetzt mittlerweile nach 10 Jahren für mich wie mein Bruder ist.
Der Sie immer noch begleitet. Ja, also es gibt zwei Männer an Ihrer Seite, genau. In Anführungsstrichen, Victor und Emmanuel. Die sind, das beschreiben Sie auch so schön, Freunde, Beschützer, Brüder. mittlerweile Weggefährten, Soulmates eigentlich schon. Ne?
Richtig. Und die habe ich in dem Dorf, wo ich das erste Mal war, getroffen. Und die Dorfbewohner da haben ganz eigene, konkrete Vorstellungen gehabt, was sie brauchen. Ihnen fehlte halt nur ein Freund, deswegen Madame Fo, das ist Ashantiti und bedeutet eben Freunde, der ihnen bei der Umsetzung hilft. Und das ist jetzt das, was wir tun. Und der Ansatzpunkt, den wir suchen, ist eben, dass wir komplett auf die Einheimischen setzen. Wir haben das Rad auch nicht neu erfunden, aber ich denke, in vielerlei Hinsicht führen wir das wirklich bis zum letzten Ende konsequent durch. Und das ist das, was uns so erfolgreich macht.
Aber warum braucht man sie? Also warum ist es zum Beispiel für ein Dorf selbst dann schwierig, einen Brunnen zu bauen? Erklären Sie uns das nochmal.
Das Problem ist, dass die Leute dort keine Stimme haben. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen ihre Stimme bin. Es ist so, dass ich sehr gebildete Ghanaerin getroffen habe mit einem Universitätsabschluss, uns auf der Bildungsebene, sage ich mal, ebenbürtig, ohne das abwerten zu meinen. Aber denen hört kein Mensch zu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es jemanden wie mich gibt, der nochmal für die einsteht. Jetzt letzten Endes natürlich auch als Nana in dieser Rolle, die ich auch im Stamm innehabe. Und wenn der Brunnen dann von uns gebohrt wird und durchgeführt wird, ist es einfach so, dass bis ins letzte kleines Stück, das komplett die Dorfbevölkerung macht. Da kommt kein deutscher, europäischer Brunneningenieur und macht das, sondern
es gibt ja
die
auch diesen, es gibt ja diesen Begriff, des, ich muss mal eben ganz kurz schauen, Obroni, wo viele Afrikaner dann sagen, ah, das ist der Weiße, der wiederkommt und der letztendlich auch alles schon besser weiß und uns sagt, wie man es machen muss. In dieser Rolle sehen sie sich dann aber selbstverständlich nicht.
Überhaupt gar nicht. Und so werde ich auch nicht wahrgenommen. Es ist so, dass dort, wo wir hinkommen, ist den Einheimischen klar, sie packen selber an. Die Idee kommt vom des Projektes kommt von ihnen. Es wird hinterher an sie übergeben. Und aufgrund unserer Partnerschaft, die wir mit ihnen haben, aber eben auch mit dem ghanaischen Staat, weil wir auch in Ghana registriert sind offiziell, bekommen wir zum Beispiel Personal für Schulen, Krankenhäuser. Das bekommen wir gestellt, sodass dafür keine Spendengelder notwendig sind. Denn ich sehe die Rolle des ghanaischen Staates an, der muss mit uns eine Partnerschaft machen, denn an sich ist ja er dafür verantwortlich.
Und er muss auch, das wollte ich gerade sagen, dann in die Verantwortung gezogen werden. Aber Sie merken schon, liebe Zuhörer, also da steckt hier eine Frau mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Leidenschaft und kein Wunder, dass Sie zur Nana dann gewählt worden sind. Sie bleiben mein Gast, Bettina Landgrafe. Man braucht eine ganze Menge Kraft und Lebensenergie, um nicht nur vielleicht das eigene Leben auf die Beine zu stellen, sondern etwas für ganz, ganz viele, in Ihrem Fall, Frau Landgrafe, Afrikaner in einer ganz bestimmten Region in der Nähe des Voltasees in Ghana zu verändern. Was sind denn die Themen, die Sie sich mit Ihrer Organisation Madame Fo Ghana momentan konfrontiert sehen?
Also eins unserer Kernprojekte momentan ist ein Projekt gegen Kinderhandel und Kindersklaverei eben in der Volta-Region im Osten Ghanas. Und das ist ein Projekt, das wir jetzt seit 2 Jahren machen. Und da war es genau wie bei anderen Projekten, dass eben Einheimische auf uns zugekommen sind. In diesem Fall jetzt meine Mitarbeiterin Joycelyn, die auch dieses Projekt jetzt leitet und mir erzählt hat, dass eben im Osten von Ghana Kinder verkauft werden und von Fischern gekauft, um da auf dem See als Sklaven zu arbeiten. Dass es in Afrika Kinderarbeit gibt, das wissen wir alle. Aber die Auswüchse und wie schlimm das wirklich war, das habe ich so nicht gewusst, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon Jahre in Ghana war. Und bin dann das erste Mal mit hingefahren und habe das mir am See wirklich angeguckt.
Also Sie sind dann eben auch nicht jemand, der wegguckt und sagt, wir haben hier schon genug zu tun, was ich hier stemmen muss, sondern Sie schauen eben genau nochmal hin und sagen, das packen wir auch noch?
Ja, mir war es wichtig, weil es wieder eine Einheimische war, die die Idee hatte. Ne? Wieder dieses, wir hören denen ja eigentlich gar nicht zu, die hatte schon jede Menge Botschaften abgeklappert und kein Mensch hat ihr zugehört, obwohl sie hochgebildet ist, einen Uni-Abschluss hat. Und ich habe gesagt, nee, ich gucke es mir auf jeden Fall an, weil wir auch schon zusammen vorher in einem unserer Lepra-Projekte zusammengearbeitet haben. Und als ich das dann gesehen habe ich zu ihr gesagt, Joycelyn, also entweder wir machen das jetzt richtig oder wir lassen das, weil das ist so ein komplexes Problem, das müssen wir richtig
anpassen.
Aber wie
fängt man dann an?
Wir sind als allererstes hingegangen und haben das gemacht, was wir immer gemacht. Wir haben den Kontakt zu den Fischern gesucht, was mir schwer gefallen ist. Das ist auch was ich versuche in dem Buch zu beschreiben, wie schwierig und schlimm das für einen ist, wenn man jemandem gegenüber sitzt, von dem man weiß, der kauft Kinder, der verprügelt die. Da geht einem ja innerlich erstmal alles so zu und man kann gar nicht mehr so offen sein. Aber das ist eben was ich, glaube ich, ganz gut konnte, auf die zuzugehen. Und wir haben uns dann erstmal angehört, was überhaupt ihre Probleme sind, warum sie Kinder kaufen müssen. Und haben so einen Dialog angestoßen. Das hat dann natürlich Monate gedauert. Das ist keine einfache Sitzung
von ein paar Tagen
gewesen. Und haben letzten Endes ein Projekt entwickelt, was es so auch noch nicht gegeben hat, Wir machen eben viel verschiedene Sachen. Eine Zielgruppe sind eben die Fischer, damit sie auf die Kinder verzichten können als billige Arbeitskräfte. Aber auch die Eltern, damit sie die Kinder nicht mehr verkaufen müssen. Dann das Dorf als Ganzes, weil diese dörfliche Struktur in Ghana eine ganz große Rolle spielt. Und eben die Kinder als Schlüssel. Natürlich würde jeder erstmal die Kinder retten wollen. Aber wir haben eben bei den Fischern angesetzt, bei denen, die Kinder kaufen.
Aber woher wissen Sie, welche dann die richtigen Worte sind, um zum Beispiel mit einem Fischer zu sprechen oder in anderen Situationen mit einem Stammesältesten, mit dem Dorfältesten?
Da bin ich einfach reingewachsen. Also es war ja nicht so, dass es Schnips gemacht hat und ich war auf einmal Nana, sondern das hat natürlich auch eine Weile gedauert. Ich war eben viel da. Ich habe vor Ort mit den Leuten in den Dörfern gelebt und bin nicht hingefahren und abends wieder in mein Hotel und tagsüber mal da gewesen, sondern ich bin in diese Stammesgesellschaft reingewachsen und dann
also
lernt man
die Gebräuche.
Also
richtig auch den Alltag mit dort wohnen,
richtig.
Leben.
Leben, kochen, essen, viel krank werden am Anfang einfach durch die völlig anderen Umstände da. Ich habe das gleiche gegessen, aus dem gleichen Topf gegessen, in derselben Hütte geschlafen, am Anfang im Zelt, aber danach habe ich eine Hütte auch bekommen. Und wenn man mit den Menschen gemeinsam lebt und dann anfängt, sie zu verstehen, da hat mir Emanuel viel geholfen, weil er natürlich übersetzt hat, weil ich die Stammessprache nicht gesprochen habe. Dann beginnen sie zu begreifen, wo die Problematiken liegen. Und ich glaube, das ist eine unserer Stärken.
Aber trotzdem, es ist ja nun kein Geheimnis, Sie sehen wirklich anders aus. Sie haben eine helle Haut, Sie haben wunderschöne, lange, blonde Haare. Sie sind eine junge Frau aus Deutschland. All das bleibt ja noch, auch wenn man sich immer wieder versucht, eben zu integrieren. Gab es denn auch mal Widerstände aufgrund dieser Tatsachen, auf die Sie dann gestoßen sind?
Nein, an sich nicht. Also bei den Fischern ist es so, dass die natürlich ablehnend gegen diesen, am Anfang waren einfach, weil wir ja was von ihnen wollten und es war ja nicht andersrum.
Ansonsten, aber es war das Thema, es waren nicht Sie als Person.
Richtig, nein, das war das Thema. Ich selber nicht. Die Ghanaer sind so herzlich, freundlich, offen. Das sind so wunderbare Menschen, die machen einem das so einfach, egal ob es jetzt auch um ein schwieriges Thema geht oder um ein einfaches. Meine Person, mein Äußeres, dass ich aus Deutschland komme.
Das ist dann überhaupt nicht mehr wichtig.
Überhaupt keine Rolle und seitdem ich Nana bin, schon lange nicht mehr. Also ich begrüße sie auf Stammessprache, ich kenne die Rituale, ich halte mich daran, ich respektiere das und mir ist es auch wichtig. Und das ist natürlich was die Menschen auch merken.
Das heißt, Sie sprechen eben auch Ashanti-Chi?
Ja, also ich komme ganz gut zurecht, nicht perfekt, aber ich kann mich verständigen.
Was heißt es denn auf der Sprache? Wir machen gleich weiter mit unserem Gespräch.
Oh, das kann ich nicht übersetzen.
Bis gleich. Gibst du was?
Ja, also wir kommen gleich wieder, würde Cobra heißen.
Cobra?
Cobra.
Okay, Cobra, Bettina Landgrafe. Sie sorgt für medizinische Hilfe, bezahlbare Operationen, entwickelt das Gesundheitssystem, baut Brunnen, Toiletten, Kindergärten, Schulen, Kliniken. Also ihr Tag hat, glaube ich, mehr als 24 Stunden. Wie können denn HR3-Hörer, die uns jetzt zugehört haben, noch sagen, das finde ich ganz spannend, dass eine Krankenschwester, Kinderkrankenschwester aus Hagen so die Welt dort eben auch versucht zu ändern. Wie könnten wir noch helfen?
Sie können erstmal gerne mit mir in Kontakt treten. Also auf unserer Homepage gibt es ein Kontaktformular www.madamefo-ghana.de. Und da ist es so, diese Formulare bekomme auch ich persönlich. Also da gibt es keine Sachbearbeiterin, die das dann abarbeitet, sondern das geht direkt an mich. Einfach mal auf unserer Internetseite gucken und sich vielleicht einen Überblick verschaffen, weil ich es gerne habe, wenn Leute sich vielleicht für ein konkretes Projekt interessieren, also vielleicht für die Schulspeisung oder ein Patenkind oder für Wasser. Das machen die meisten, die was Konkretes haben wollen, da gebe ich dann gerne Auskunft. Und im Moment ist es einfach so, dass wir für die Kinder immer noch Paten suchen und für das Schulspeisungsprogramm einfach mal vorbeischauen. Das wäre toll und dann einfach mit mir in Kontakt treten.
Und es ist ja mittlerweile so, dass Sie als Krankenschwester in Hagen nicht mehr tätig sind, weil diese Reise nach Ghana so ihr Leben verändert haben, dass Sie wirklich voll für Madame Fo im Einsatz dann auch sind, ne?
Ja, also das habe ich nach 9 Jahren Ehrenamt musste ich das aufgeben im Krankenhaus. Ich habe es zuerst reduziert auf eine halbe Stelle und mache das jetzt komplett, weil dass so ein sowas Erfüllendes ist und das kann man einfach nicht mehr nebenher machen. Vor allen Dingen dieses Kinderhandelprojekt, was dann noch zu unseren normalen, in Anführungsstrichen, Projekten gekommen ist, da braucht man einfach mehr Zeit.
Und woher nehmen Sie Ihre Kraft?
Oh, was von ist den Menschen Mutter? In Ghana. Wenn ich hinfliege und sehe, wie gut das läuft, wie ein Schritt nach dem anderen sich ineinander fügt, wenn die mich anrufen und wir einen Brunnen gebohrt haben und ich gerade in Deutschland bin und Emanuel ruft mich an und ich höre die dann alle brüllen und ich weiß genau, wie die Gesichter aussehen und die freuen sich, dass es jetzt funktioniert hat. Also die Motivation kommt aus den Projekten und einfach, weil es gut funktioniert und die Leute auf unserer Seite stehen und wir als Team arbeiten. Ich glaube, wenn man so ein tolles Team hat, wie ich habe mit meinen Leuten in Ghana, da brauchen sie keine Motivation von außen.
Kommen Sie denn gerne nach Deutschland zurück oder sagen Sie, Herzlichkeit, die ist eigentlich noch größer, wenn ich in Afrika bin?
Das würde ich so auf jeden Fall sagen. Es gibt natürlich auch schöne Sachen hier, meine Familie, Freunde. Ich habe zwei Katzen, auf die freue ich mich, wenn ich nach Hause komme. Aber insgesamt bin ich schon sehr, sehr gerne in Ghana. Einfach weil mir das Leben und das Drumherum, abgesehen von den Projekten, einfach wahnsinnig gut gefällt. Mhm.
Nun muss man ja sagen, Sie kommen jetzt auch aus einem Elternhaus, was jetzt auch nicht immer von Sonnenschein und ganz glücklichen Tagen geprägt war. Sie sind von Ihrer Mutter alleine großgezogen, sind Kind einer Affäre. Wenn man das so ganz kurz zusammenfasst, die Mutter hatte schwere Alkoholprobleme und sie sind trotzdem jemand, der so viel Kraft entwickelt, geschützt von der Liebe ihrer Großeltern, um anderen eben auch wieder so viel Liebe schenken zu können. Das ist schon ganz bewundernswert.
Ja, vielleicht gerade deshalb. Also ich habe das nie für mich analysiert. Ich hatte eigentlich meine Kindheit in so eine Kiste gepackt, weil es teilweise wirklich sehr schlimm war und habe einfach gedacht, da denke ich mal später drüber nach, wenn ich alt bin, so, ne?
Das beschreiben Sie sehr, sehr konkret eben auch in diesem Buch, dieses Alleinsein mit 12, 13 mit einer Mutter, die ganz heftig trinkt aufgrund von privaten Problemen.
Ja, wahrscheinlich hat mir dann auch das Buch geholfen, weil ich einfach auch es zum Teil erzählen wollte, weil ich denke, es geht anderen Leuten vielleicht genauso wie mir und dann kann es vielleicht Mut geben. Es hat mich zum Teil diese Kapitel über mich persönlich als Kind und meine Jugend, als ich die geschrieben habe und viel darüber nachgedacht, bin ich auch krank geworden. Ich habe einen Herpes gekriegt und Durchfall, weil man merkte, so der Körper hat da gearbeitet. Aber letzten Endes bin ich froh, dass ich es auch niedergeschrieben habe. Es hat mir zum einen geholfen und ich hoffe, vielleicht hilft es auch anderen Menschen, denen es genauso geht. Und solche Rückmeldungen habe ich auch schon bekommen. Und das ist eine schöne Sache.
Also nicht den Kopf hängen lassen, sondern das eigene Schicksal, das eigene Leben dann eben in die Hand nehmen, daraus etwas gestalten. Und Sie sind ja eigentlich der lebende Beweis, dass ein einzelner Mensch tatsächlich eben etwas auch verändern kann.
Ja, und ich glaube, das ist auch was man so erzählen kann. Es ist so, dass irgendwann sich doch mal einer aufgemacht hat, nach Ghana gefahren ist und jetzt letzten Endes ist das daraus entstanden, was Madame von Ghana heute ist, mit der Hilfe von außen, von Freunden, von vor allen Dingen meinen Mitarbeitern in Ghana.
Aber auch einer, prominente Unterstützer haben Sie, Atze Schröder.
Ja, das ist richtig.
Großer Kämpfer für Madame von
Ganz großer Ghana. Kämpfer, ja, mit einem großen Herz. Mhm. Aber letzten Endes hat sich mal einer aufgemacht und es geht. Und ich glaube, das ist was für alle motivieren kann. Das muss ja nicht gleich Afrika sein. Das kann auch im kleinen Kreis sein.
Also einfach Augen aufsperren und mal gucken, wo man eben anderen auch mal die Hand reichen kann.
Ja.
Ich bin ganz berührt von dem, was Sie tatsächlich leisten, liebe Bettina Landgrafe, und lege allen HR3-Hörern dieses ganz wunderbare Buch Weiße Nana, mein Leben für Afrika, ans Herz. Und danke für den Besuch heute bei uns hier im HR3-Studio. Und Sie gehen auch noch auf die Buchmesse heute Nachmittag.
Ja, ich gehe jetzt gleich auch auf die Buchmesse, genau. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Dann sehen wir uns vielleicht nachher noch.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.